ARD.
SWR Kultur. Forum.
Däumchen drehen, wie viel Faulheit brauchen wir, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Gott will keine faulen Müßiggänger haben, so hat es Martin Luther einmal formuliert. Und diese Haltung prägt unsere Gesellschaft bis heute, erst recht in Krisenzeiten. Ganze Generationen und Gruppen werden als faul abgestempelt. Die CDU hat mit ihrem Wahlprogramm gerade gleich eine Agenda für die Fleißigen ausgerufen. Schlechte Zeiten für Faulenzer, könnte man meinen. Doch wie hat sich unser Verständnis von Faulheit überhaupt im Laufe der Zeit verändert? Wie viel Faulheit brauchen wir? Und wer kann in Zeiten von Smartphone und Netflix überhaupt noch richtig faul sein? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Dr. Rainer Hank, Publizist und Kolumnist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Professor Dr. Tobias Keiling, Philosoph an der Universität Warwick in England und Sarah Weber, Autorin und Speakerin. Frau Weber, Sie arbeiten nicht nur viel, sondern Sie schreiben und reden auch vor allem über Arbeit. Wie definieren Sie denn Faulheit?
Ich definiere Faulheit nach einfach abschalten, ohne produktiv sein zu müssen. Und das können wir gar nicht mehr so gut, weil dieser Zwang nach Produktivität und sich selbst zu optimieren ja relativ groß geworden ist. Und einfach mal nichts tun um des Nichtstun-Willens machen wir gar nicht mehr so oft, sollten wir aber viel mehr.
Also wirklich gar nichts tun, ohne jegliche Bewertung, ganz wertfrei.
Also ich finde jetzt nicht, dass wir nur gegen die Wand starren müssen und wirklich Hände frei und gar nichts, aber auch so Hobbys, Freizeitaktivitäten, die eben nicht den Sinn haben, dadurch produktiver oder besser zu werden, sondern die man einfach nur für sich macht. So ein Spaziergang, nicht um Sport zu machen, sondern einfach nur, weil die Sonne scheint. Oder ein Buch zu lesen, einfach nur, weil man Freude dran hat und nicht, weil man unbedingt was lernen oder sich weiterbilden will.
Mhm. Herr Hank, wie sehen Sie es? Was ist Faulheit für Sie?
Naja, der Begriff der Faulheit hat in der Tat immer schon so einen pejorativen, leicht moralisierenden Unterton. Faul sein dürfen wir nicht. Denkfaul sein ist, glaube ich, noch schlimmer, irgendwie aufhören zu denken. Aber natürlich, da würde ich Frau Weber zustimmen, geht es um die richtige Balance. Also irgendwie nur faul zu sein ist, glaube ich, auf Dauer sehr langweilig. Aber nur arbeiten macht einen auf Dauer fertig. Wie man diese Balance hinbekommt, ich glaube, das ist eine Aufgabe im Leben, in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich gestaltet. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig, also das Positive wäre ja, von Muse zu sprechen oder von Kontemplation oder so. Ich glaube nicht, dass wir davon zu wenig haben, aber ich stimme schon zu, es geht um die richtige Balance dabei.
Ja, Herr Keiling, Herr Hank hat es eben schon erwähnt, Faulheit ist oft sehr moralisch aufgeladen. Auch Sie schreiben über Muße und teilen Faulheit schon ein in eine gute und eine eher schlechte Faulheit, oder? Also es ist ja dann doch irgendwie moralisch aufgeladen.
Ja, also ich glaube schon, und das haben meine Gesprächspartner jetzt ja auch gerade angedeutet, dass es einfach so ein Umschlagspunkt ist. Also man unterbricht etwas, was man vielleicht gewohnheitsmäßig tut, man unterbricht die Arbeit und kommt dann aber wieder in anderes Handeln. Also das Buch lesen und sich wirklich drauf einlassen, die Musik hören und wirklich dabei sein oder die Muße haben, ja, einmal etwas in Ruhe und mit Zeit zu tun. Ich glaube, da möchten wir eigentlich hin und das ist für mich dann eben eher Muße als Faulheit.
Mhm. Jetzt sind wir natürlich in dieser tollen, privilegierten Situation, dass wir alle Berufe haben, die uns Spaß machen, dass wir hier im warmen Studio sitzen können, uns unterhalten können. Und das ist quasi unsere Arbeit und können uns überlegen, was dann für uns Faulheit ist. Ganz viele Menschen haben ja diese Möglichkeit gar nicht. Ja, ist es dann überhaupt gerechtfertigt, über die Faulheit oder über den Fleiß von anderen zu urteilen, Frau Weber?
Ich finde nicht. Also das Moralisierende, das da ja immer mitschwingt, ist, bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen leisten einfach nicht genug, weil sie nicht fleißig genug sind. Ich habe mal in Vorbereitung gegoogelt, einfach nur nach faul bei Google News. Und da wird das immer bestimmten Gruppen zugeschrieben. So jungen Menschen, Gen Z, BürgergeldbezieherInnen, ArbeitnehmerInnen. Und die sind dann in Anführungszeichen faul, wenn sie nach Logik von irgendwelchen Menschen nicht genug leisten. Und so einfach aufrechnen kann man das ja aber nicht. Und nichts machen können ist das, was wir auch brauchen. Und was aber ja gar nicht allen Menschen gleichermaßen offen steht. Wir haben es gemütlich und können wahrscheinlich auch mal, wenn wir merken, oh, heute läuft's nicht so, ich komme heute nicht so klar, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde einfach Pause und was anderes und setze mich dann nochmal ran. Naja, wer irgendwo an der Supermarktkasse sitzt, kann das nicht einfach machen.
Ja, ich glaube, es gibt beides. Es gibt die moralisierende Abwertung der Faulheit, was dabei nicht in Acht zieht, dass es einfach Menschen gibt, die weniger leisten können oder die womöglich aus gesundheitlichen oder biografischen oder sozialen Gründen es ganz schwer haben zu arbeiten. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch eine Idealisierung der Muse und der Faulheit, was tatsächlich gerne eher von den intellektuellen Eliten gemacht hat. Also das Bild, das man dabei hat, ist Diogenes in seiner Tonne, der nichts lieber tut, als dort den ganzen Tag zu liegen. Und selbst wenn Alexander der Große vorbeikommt, der ihm alles verspricht, sagt er einfach nur, geh mir aus der Sonne. Das ist eine glaube ich, klassische Form der Idealisierung der Faulheit, weil ich kenne eigentlich jedenfalls in meinem Bekanntenkreis niemand, der das als anstrebenswertes Ziel ansieht, den ganzen Tag in der Tonne zu liegen.
Wobei man da naja,
ja,
Herr Keiling.
Jetzt muss ich natürlich Diogenes verteidigen.
Das habe ich doch provozieren wollen.
Das dachte ich mir. Nein, ich glaube, das ist einfach eine Form der Muse, die man verfolgen kann. Also Diogenes liegt da ja nicht einfach nur und tut gar nichts, sondern der spricht mit anderen. Der ist eben Philosoph, der denkt nach und versucht vielleicht auch andere zu provozieren. Ja, das ist modern gesprochen eine Intervention. Das ist eine Performance, die der macht. Und insofern würde ich sagen, wenn man das dann anreichert um diese performative Qualität oder um das, was er eben als Philosoph macht, das Denken, dann würde ich sagen, hat es doch wieder einen größeren Wert und ist nicht einfach nur wirklich gar nichts tun, so der absolute Nullpunkt.
Herr Keiling, ist Denken, ist es Arbeit oder ist es nicht Arbeit? Da zerfließt einem doch der Arbeitsbegriff. Alles das, was Sie gerade gesagt haben, ist nicht Streit um des Kaisers Bart, sondern alles das ist doch eine Form der Arbeit. Es gibt doch intellektuelle Arbeit. Also nur nicht denken, würde ich sagen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob buddhistische Mönche in Tibet das hinkriegen, aber nur das wäre dann wirklich Muse im eigentlichen Sinn.
Nee, ich glaube, jetzt setzen Sie Arbeiten mit Handeln gleich. Und ich würde sagen, das ist Handeln, aber es ist nicht notwendigerweise Arbeiten, wo es sozusagen ein bestimmtes Maß von Routine, von sozialen Strukturen, auch Druck gibt. Wo ich sagen würde, das gibt einen gehaltvolleren Arbeitsbegriff. Aber es ist nicht so, dass jetzt alles, was wir tun, wenn wir überhaupt etwas tun, schon Arbeiten ist.
Aber Hannah Arendts Begriff der Vita Activa, eines tätigen Lebens, das ist doch Arbeit. Oder nicht?
Nee, sie unterscheidet ja gerade das Arbeiten vom Handeln. Und das wäre eine der Autorinnen, auf die ich auch verweisen würde und sagen würde, ja, da hat sie völlig recht. Also für sie ist es so, dass Handeln dann eben das in der Öffentlichkeit auftreten ist, sich in das Gewebe der sozialen Beziehungen einbringen, während Arbeiten, ja, das würde man sagen, das ist entfremdete Arbeit, was sie beschreibt, nicht? Also sie hat Lohnarbeit vor Augen, die stark repetitiv ist, die nicht wirklich erfüllend ist für denjenigen, der arbeitet. Also genau diese Unterscheidung, glaube ich, muss man machen.
Okay, dann ist plötzlich nicht mehr die Faulheit, sondern Arbeit nur noch negativ konnotiert. Dann ist Arbeit eigentlich etwas, was Menschen von sich wegbringt und nicht zu sich hinbringt. Ich glaube, dass man damit nicht sehr viel anfangen kann, aber tatsächlich, man kann es so definieren.
Frau Weber, ja, wir wollen mal wieder ins Heute kommen, weil Sie ja eben die Supermarktkassiererin angesprochen haben. Das wäre dann, wenn man jetzt mal das, was die beiden Herren da eben diskutiert haben, so ein bisschen übersetzt auch so, ne? Also die Supermarktkassiererin schafft den ganzen Tag sich kaputt, hat aber eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit zum Beispiel, sich zu engagieren, nachzudenken, politisch aktiv zu werden und muss quasi, könnte man unterstellen, vielleicht denkfaul sein, weil ihr Körper und ihre Kraft und ihre Energie das gar nicht mehr zulassen.
Also ich würde nicht sagen, dass sie denkfaul sein muss. Das wäre jetzt für mich eine Spur zu einfach. Aber wenn wir uns jetzt wirklich mal so ein Beispiel rausnehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Supermarktkassiererin, weil sie eine Frau ist, auch parallel noch Sorgearbeit leistet, die nicht bezahlt ist, also sich um Kinder kümmert, um den Haushalt kümmert, um pflegebedürftige Angehörige kümmert, ist statistisch gesehen jetzt nicht so klein. Das heißt, da kommt dann noch ein zweiter unbezahlter Job obendrauf. Und ja, am Ende fehlt dann ganz oft Zeit. Und zwar genau die Zeit für, ich sage jetzt auch mal bewusst Muße, für sich selbst, fürs Nachdenken, für einfach schöne Dinge, die nichts damit zu tun haben, zu arbeiten. Also setze ich mich jetzt einfach aufs Sofa und lese gemütlich ein Buch oder müsste ich eigentlich noch die Küche putzen? Das ist ja eine Frage, die wir wahrscheinlich alle aus unserem Alltag kennen. Und nicht alle von uns können dann sagen, ach, die Küche muss jetzt auch nicht geputzt werden, ich nehme mir die Zeit, weil dieser Druck natürlich auch sehr groß ist. Der Druck, den wir uns selbst machen, den Druck, den die Gesellschaft uns macht, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen sollen. Sinnvoll heißt dann oft produktiv. Und dieses sinnvolle Nutzen von Zeit kann aber ja auch Muße sein. Nur das steht eben vielen nicht offen, weil es auch ein Privileg ist. Manche dieser Sachen kosten Geld. Hat man das Geld, sich ein Buch zu kaufen? Oder hat man die Zeit, in die Bücherei zu gehen, eins auszuleihen? Und ja, da sehen wir eine massive Ungleichverteilung. Und wir haben es wahrscheinlich
alle relativ gut. Das, glaube ich, ist jetzt ein bisschen auch eine negative Romantisierung der berühmten Supermarktkassiererin. Also das ist wahrscheinlich ähnlich klischeemäßig, aber der Manager, der eben keine 30-Stunden-Woche hat, sondern eine 80-Stunden-Woche hat, der unglaublich ehrgeizig ist, der zugleich unglaublich viele Konflikte hat in seinem Unternehmen, um an der Macht sich zu erhalten, weil die anderen längst schon an seinem Sessel sägen. Also das wäre sozusagen jetzt mal ein Gegenbeispiel zur Supermarktkassiererin. Und auch der ist in einer derartigen, jetzt würde ich auch sagen, womöglich entfremdeten Mühle drin, dass er auch keine Zeit hat oder jedenfalls meint, es sich nicht leisten zu können, einfach abzuschalten. Oder wenn er abschaltet, dann muss es eben gleich auch irgendwie ein hochteuer bezahltes Retreat sein, das nur wiederum den Zweck hat, noch besser zu funktionieren. Also da können die sich ja die Hand geben, ihre Supermarktkassiererin und mein 80-Stunden-Manager.
Ja, aber der Manager könnte sich an ganz vielen Stellen wahrscheinlich Hilfe, ich sage jetzt mal, kaufen. Also muss der selbst sein Haus und seine Wohnung putzen? Wahrscheinlich nicht. Kann der sich ein Team einstellen, das ihn entlastet? Möglicherweise schon. Und deswegen finde ich trotzdem, das ist nicht gleich verteilt, weil natürlich Einkommen und Vermögen auch Chancen und Möglichkeiten bringt oder eben nicht bringt.
Einverstanden.
Wir reden ja in diesen Debatten, beispielhaft müssen wir ja auch, aber dadurch auch immer sehr plakativ, von auf der einen Seite der Supermarktkassiererin, dem Dachdecker, das ist auch immer gerade in der Politik ein sehr gern genanntes Beispiel, auf der anderen Seite die Manager, die viel Geld haben, die Erben, die eigentlich gar nichts mehr arbeiten müssten. Herr Keiling, wie hat sich denn unser Verständnis von Faulheit im Laufe der Zeit geändert?
Also es hat sich sehr stark verändert und tatsächlich ist es so, dass in den Diskursen der antiken Philosophie ist nicht die Faulheit, aber die Muße immer das Erste. Also man sieht das sehr gut im Griechischen, da ist das Wort Chole, das Wort für Muße, und dann gibt es Acholia, das ist das, was man heute als Arbeit oder Beschäftigung bezeichnen würde. Und das ist eine Privativform davon. Also wenn man keine Muße hat, dann arbeitet man. Und das erste Wort, aber der primäre Begriff, ist die Muße. Das heißt, Arbeit ist einfach nur ein Mangel an Muße. Und also das deutet ja schon an, worum es da eigentlich geht, was das eigentliche Lebensziel ist, nämlich möglichst viel Muße zu haben. Und das sagt Aristoteles zum Beispiel auch ganz eindeutig, das soll das Ziel der Politik sein, möglichst viel Muße zur Verfügung zu stellen für die Bürger. Wohlgemerkt für die Bürger, nicht für die Sklaven. Also das ist dann der Blindspot.
Und auch nicht für die Bürgerinnen, ne?
Richtig, genau. Ja. Und da würde ich sagen, das ist natürlich nicht demokratisch. Ja, das rechtfertigt nochmal genau die Ungleichheiten, über die Hank und Frau Weber gerade gesprochen haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Nur ich frage mich eben, ob man das nicht demokratisieren kann. Ob man nicht eben sagen kann, das grundsätzliche Ziel, möglichst viel Muße eben allen bereitzustellen, aber dann inklusives alle zu haben, das finde ich jetzt erstmal sehr attraktiv.
Aber ich glaube, also insofern würde ich recht geben, es gab im Lauf der Geschichte eine Umwertung in der Hierarchie, dass es sicher in der Antike die Muse und vielleicht auch in irgendeinem Ancien Regime die Aristokratie natürlich das Ziel hatte, nichts arbeiten zu müssen. Es gibt eine schöne Stelle, die ich jetzt nochmal nachgelesen habe im Neuen Testament, die ist auch sehr berühmt, da kommt Jesus in einen Haushalt und dort trifft er auf zwei Schwestern. Die eine heißt Martha und die andere heißt Maria. Und die üben nun zwei unterschiedliche Rollen aus. Die Martha, die bedient Jesus und trägt auf und schaut, dass er zu essen und zu trinken hat. Und die Maria, die hört ihm nur zu. Und Jesus redet natürlich und hat das Evangelium zu verkünden. Und man denkt aus heutiger Sicht eigentlich, die Martha müsste auf den ersten Platz kommen, denn die rackert sich ab, damit es ihm gut geht. Aber das Evangelium macht ganz eindeutig, Maria, die nur zuhört und kontemplativ ist, die ist auf Platz 1. Aus heutiger Sicht eben würde man es umwerten, würde aber natürlich beides nicht mehr durchgehen lassen und würde sagen, so sind die Männer, sich bedienen lassen und dann Mansplaining, also einfach drauf loslabern. Aber das kam natürlich beides, kam nicht als Kritik in Frage.
Ich glaube aber, das ist sozusagen der zweite Blindspot, dass es Dinge gibt, die man mit seiner Freizeit oder aus der Faulheit heraus tun darf und andere nicht. Und da gibt es auch sehr krasse Vorstellungen, muss man einfach sagen. Also in der griechischen Philosophie ist es die Philosophie selber, so wie bei eben Diogenes, die das Paradigma dafür ist. Dann ändert sich das in christlichen Kontexten, ist es eben zum Beispiel der gemeinsame Gottesdienst oder das karitative Wirken oder das Beten, das Kontemplieren. Und ich frage mich eben, ob wir da nicht auch demokratisieren müssen. Also was ist denn mit, um jetzt wieder so ein anderes triviales Beispiel zu nehmen, mit dem Kaninchenzüchterverein? Ja, also kann Kaninchen züchten oder auch das Gärtnern, so ein anderes Lieblingsbeispiel von mir, ist das nicht eigentlich auch mußefähig? Ist das nicht auch was, was man in Muße tun kann, obwohl es jetzt wirklich überhaupt nicht kontemplativ ist und überhaupt nicht diesem antiken Ideal entspricht? Und dann kann man ja ganz unterschiedliche Sachen finden, die mehr oder weniger intellektuell sind, aber eben immer Form von erfüllender Freizeit von Muße.
Mir leuchtet alles ein, was Sie sagen. Ich weiß nur nicht richtig, warum Sie das Demokratisieren nennen. Ich weiß gar nicht, was es mit Demokratie zu tun hat. Oder ich hoffe nicht, dass gemeint ist, jeder sollte das gleiche Verhältnis zwischen Muße und Arbeit im Leben haben. Es gibt doch unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche, würden die Ökonomen sagen, komparative Vorteile. Und der eine ist vielleicht eben für das Gärtnern in Muße gedacht und das sind seine Prioritäten und seine Präferenzen und der andere, der möchte körperlich arbeiten, ich weiß nicht, als Handwerker oder, um ihn nochmal zu nehmen, als der Manager. Aber ich glaube, mit Demokratie hat das alles gar nichts zu tun, oder?
Das ist ja auch eine Frage von Zeitpolitik am Ende. Wer hat die Zeit, Muße zu haben? Und ist das gleich verteilt? Und wenn wir das demokratisch verteilen, dann kann sich ja trotzdem jemand entscheiden, ich brauche gar nicht so viel Freizeit, ich möchte lieber die 80 Stunden pro Woche arbeiten. Aber die Person hätte gleichermaßen die Möglichkeit dazu, Freizeit zu genießen wie andere, entscheidet sich aber anders. Und diese Entscheidungsgewalt ist ja unterschiedlich verteilt.
Wollen wir mal konkret werden, Frau Weber? Welche Regeln müssten sich ändern? Welche Gesetze eingeführt werden, damit das stattfinden kann?
Ja, also ich glaube, die Frage von Arbeitszeit ist da ganz wichtig und vor allem, wie viel verdient man mit der Arbeitszeit?
Also 4 Tage Woche, alle weniger arbeiten zum Beispiel.
Ich bin jetzt gar nicht die Verfechterin von 4 Tage Woche oder gar nichts, aber ich glaube, eine verkürzte Vollzeit, die für eine gerechtere Verteilung von Arbeitszeit, von bezahlter Erwerbsarbeitszeit sorgt, könnte uns dabei helfen, die unbezahlte Arbeit auch gerechter zu verteilen. Also die Sorgearbeit, die immer noch vor allem von Frauen übernommen wird und damit auch Zeit gerechter zu verteilen und eben auch Freizeit. Weil da gibt es einfach eine Ungleichverteilung gerade. Gerade Frauen arbeiten über die Woche verteilt insgesamt mehr als Männer, nur eben deutlich mehr unbezahlt. Sprich, ihnen bleibt auch einfach weniger Zeit und Freizeit. Und natürlich spielt da die Frage, wie viel Erwerbsarbeit findet pro Woche statt, eine Rolle.
Ja, aber historisch muss man ja nun wirklich sagen, ist die Arbeitszeit extrem verkürzt worden.
Das, ja, das ist super.
Ist ein, aber jetzt können wir mal die Kirche im Dorf lassen und nicht so tun, als hätten wir hier Verhältnisse wie im späten 19. Jahrhundert oder auch in den 60er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin. Da war Samstag noch ein ganz normaler Arbeitstag. Und dann gibt's 2 Gründe, warum sich das geändert hat. Der erste ist ein ökonomischer Grund, einfach uns so wahnsinnig gut geht und wir uns entschieden haben, die Wohlstandserfolge und Gewinne, die wir erreicht haben, nun nicht einfach nur in mehr Einkommen, sondern eben auch in mehr Freizeit umzuverteilen. Und dafür haben in allen Industrieländern die Gewerkschaften sich entsprechend engagiert. Aber die Arbeitszeit, vor allem die tarifliche Arbeitszeit, war noch nie so kurz und so gering. Und die Möglichkeiten Teilzeitarbeiten waren noch nie so ideal und so gleich verteilt, würde ich jetzt sagen, zumindest im Tarifbereich. Anders sind es meine Anwälte und meine Manager, von denen ich vorher geredet habe. Das sind tatsächlich die, die am längsten arbeiten. Aber die klassische arbeitende Bevölkerung, das kann man so sagen, was die Zeit betrifft, hat es noch nie so gut wie zurzeit.
Naja, und Menschen im Niedriglohnsektor, die vielleicht 2 oder 3 Jobs arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen. Also ich würde das auch durchaus von dieser Richtung aussehen. Aber generell ist es ja total gut, dass wir weniger arbeiten müssen, weil wir produktiver geworden sind, weil wir einfach in kürzerer Zeit mehr erreichen können. Das ist doch super. Warum sollte das dann nicht auch in Zeit umverteilt werden. Und wir sehen gerade, dass Geld in Deutschland wahnsinnig ungleich verteilt ist. Wir sind im europäischen Vergleich echt so Spitzenreiter in Sachen Ungleichheit. Und wenn man es schaffen würde, das Geld gerechter zu verteilen, dann kann man es auch schaffen, zeitgerechter zu verteilen, weil Sie würden wahrscheinlich auch zustimmen, dass wir im Vergleich zu den 60er Jahren durch Technologie und so weiter durchaus produktiver geworden sind heutzutage. Und auch, dass es total gut ist, dass wir nicht mehr arbeiten wie zu Zeiten der Industrialisierung, wo wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet wurde, wo es Kinderarbeit gab, 16-Stunden-Tage, was ja auch eine Verschlechterung gegenüber der Zeit davor war. Wir vergleichen uns immer damit, ja, wir arbeiten heute viel weniger als damals, aber wie wurde denn vor dieser Zeit gearbeitet, oft in kleineren Betrieben vor Ort, im Familienverbund. Man hatte irgendwie seinen eigenen Hof und konnte sich seine Zeit anders einteilen und selbstständiger einteilen, als es oft heute der Fall ist.
Das scheint mir jetzt wieder eine Verklärung zu sein, weil das natürlich, oder das stimmt, aber es war natürlich um den Preis extremer Armut erkauft. Also die Arbeitsgesellschaft seit dem 19. Jahrhundert mit entsprechenden Erfindungen, mit entsprechender effizienter Verwendung von Kapital, das hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und das ist eine Fortschritts- und Erfolgsgeschichte. Ich finde, wir sollten nicht so tun, als sei das Ziel auf jeden Fall mehr Freizeit. Und was negativ ist, wir sollten weniger Arbeit haben. Die Menschen brauchen, so hatten wir ja angefangen, eine entsprechende Balance, und sie scheinen in der Arbeit auch einen eigenen Wert zu haben. Es ist ja nicht nur so, dass die Kontemplation und die Muse einen Sinn generiert, sondern die Arbeit tut es auch. Es gibt dann einen schönen Aufsatz von Keynes aus den 30er Jahren, Economic Perspectives for Our Grandchildren. Da hat er die Utopie in jetzt ungefähr in 100 Jahren, also jetzt unsere Zeit, da werden wir so produktiv gewesen sein, dass so ähnlich wie Marx die Idee auch hatte, da müssen wir dann, um unseren Lebensunterhalt zu garantieren und zu stabilisieren, noch 4 Stunden, 5 Stunden die Woche arbeiten und den Rest ist nur Muse. Das könnten wir uns leisten, aber wir wollen es nicht. Und das spricht doch nur dafür, dass es nicht einfach nur darum geht, ständig mehr Einkommen zu erreichen, sondern dass die Arbeit in sich einen, könnte man sagen, intrinsischen Sinn hat, der eine Form der Lebenserfüllung bringt.
Da stimme ich Ihnen zu. Ich würde es aber ausweiten, dass dieser Sinn nicht nur von Erwerbsarbeit kommt, sondern auch von Sorgearbeit und auch von ehrenamtlicher Arbeit, wofür ganz viele Menschen überhaupt keine Zeit mehr
haben.
Sehr
einverstanden.
Von politischem Engagement. Und das nur zu sagen, Sinn kann nur aus Erwerbsarbeit kommen oder kommt vor allem aus Erwerbsarbeit, das halte ich für zu kurz gegriffen.
Wir reden über Faulheit im Forum bei SWR Kultur. Däumchen drehen, wie viel Faulheit brauchen wir, heißt das Thema der Sendung mit Dr. Rainer Hank, Publizist und Kolumnist, Sarah Weber, Autorin und Speakerin, und Professor Dr. Tobias Keiling, Philosoph. Wir wollen mal von der Arbeit wieder zurück zur Faulheit kommen. Wenn wir diese Debatten haben über wer arbeitet genug, wer arbeitet zu wenig, wer ist eigentlich faul, das verändert sich ja auch im Laufe der Generationen, im Laufe von bestimmten Zeiten, wie wir so etwas wahrnehmen. Herr Keiling, Sie haben jetzt viel von der Muse gesprochen. Wir waren im alten Griechenland. Dann kamen wir so ein bisschen zur protestantischen Ethik. Ne? Man muss schon irgendwie was schaffen, um was zu erreichen. Wie bilden sich denn diese Wahrnehmungen, was wir als faul betrachten, was ja doch allein schon durch das Wort negativ konnotiert ist?
Ich glaube, das hängt immer an den herrschenden kulturellen Ordnungen. Also ob wir uns eben in der griechischen Antike bewegen, in der aristokratischen Sklavenhaltergesellschaft oder in einer stark religiösen Gesellschaft wie im Mittelalter oder eben in einer modernen kapitalistischen Ordnung. Ein ganz interessantes Phänomen ist, wie man über Müßiggang nachgedacht hat und wie man den versteht. Es ist im Mittelalter so, da kommt dann auch das Wort Müßiggang zum ersten Mal auf, als sogenannte Otiositas, das ist die Verfallsform von Otium, der Muße. Und da ist das Problem aber, dass die Mönche nicht wirklich effektiv kontemplieren und beten, sondern die sind ja sozial privilegiert, nicht? Die sind im Kloster und weitgehend freigestellt, zumindest in manchen Orden, von Erwerbsarbeit. Und dann hängen die aber nur rum. Ja? Dann werden die nicht wirklich in diesem kontemplativen, geistigen Sinne produktiv. Und das ist der Müßiggang. Also wenn die Faulheit sozusagen nicht wieder in eine sinnstiftende Handlung, in eine sinnstiftende Tätigkeit zurückfindet, sondern man auch dieses soziale Privileg, das ja extrem war für diese Zeit, dann nicht nutzen kann. Das ist die Mönchskrankheit.
Ach, das heißt sogar so. Ah ja, okay.
Ja, das hieß in der Zeit so. Und das ist ein bisschen auch so wie die High Achiever, die dann in den Frühruhestand gehen und dann auf einmal in so ein Loch fallen. Und die haben eben in ähnlicher Weise dann aufgrund ihres Vermögens nicht mehr die Notwendigkeit zu arbeiten, sind aber sozusagen dann in der Situation, in der sie auf einmal nicht mehr über die Ressourcen verfügen, dann mit dieser Freizeit was anzufangen. Das ist sozusagen ein ähnliches Loch, in das man fällt. Und das ist, glaube ich, wirklich die Gefahr von Faulheit außerhalb dieser unterschiedlichen historischen Schnitte, die man machen kann. Dass es einfach so eine Negativspirale wird und dann einfach völlige Orientierungslosigkeit herrscht, weil man eben mit dieser Freizeit nichts mehr anzufangen weiß und nicht mehr weiß, welche übergeordneten Wünsche und Ziele man verfolgen möchte.
Ja, ja, aber Herr Geiling, es sind natürlich nicht nur die High Achiever, sondern es ist eine ganze Gesellschaft und alle, fast alle Industriegesellschaften, die nach wie vor, also 60 des Alters, ich glaube 63 und ein paar zerquetschte ist im Moment das durchschnittliche Pensionsalter. Und nun haben wir aber zugleich die Lebenszeit, Gott sei Dank, immer weiter verlängert. Aber genau diese Phase von, sagen wir, 65 Jahren bis 80 oder 85, das ist ein großes Problem. Was machen wir denn damit? Und da würde ich doch auch sagen, also ohne Arbeit geht es nicht. Und das ist eher positiv gemeint. Sigmund Freud wurde mal gefragt, was Glück für ihn ist. Lieben und arbeiten können, ja, für mich eine der wunderschönsten Formulierungen. Und zu sagen, ja, jetzt ist Schluss mit der Arbeit. Ja, und dann Kreuzfahren ist auf Dauer ziemlich langweilig.
Sagen Sie, da mag es andere Meinungen geben. Ja.
Ich glaube, dass was eben fehlt, ist eine Handlung, ob man sie jetzt Arbeit oder ein Mußehandeln nennt, das in sich vollendet ist und nicht irgendwie noch ein darüber hinaus greifendes Ziel hat. Das ist die ursprünglich von Aristoteles kommende Definition. Und ich glaube, da steckt was drin. Also, denn wenn man aus dem Vorruhestand oder Ruhestand zurück in die Arbeit geht, dann möchte man das ja auch auf eine bestimmte Art und Weise tun. Eben jetzt nicht den Erwerb priorisieren, sondern zum Beispiel das Weitergeben von Wissen oder eben diese sinnstiftenden Qualitäten nochmal vielleicht ernster und wichtiger nehmen, als man das 20 Jahre zuvor gemacht hat. Und damit würde ich dann auch sagen, ja gut, das ist dann der Form noch Erwerbsarbeit, aber letztlich wird es im Modus der Muße, nämlich dieses in sich vollendeten Tuns durchgeführt. Und dann habe ich da auch keine Schwierigkeiten mit. Ich glaube, ein anderes Problem ist nochmal das Kulturelle, nämlich neben der Zeitsouveränität, also wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, ist ja auch noch die Frage, habe ich Zugang zu diesen Sinnressourcen, die oft in bestimmten Institutionen sind. Also zum Beispiel, damit ich mir das Buch aus der Bücherei ausleihen kann, muss es die Bücherei ja geben. Es muss kulturelle Praxen geben, es muss kulturelle Institutionen geben, die leicht zugänglich sind. Und das ist, glaube ich, nochmal ein gesellschaftlicher Wert, der auch politisch relevant ist und der ist nicht ganz gleichzusetzen mit der Zeitsouveränität und diesem sozusagen primär ökonomischen Zwängen.
Genau, es geht ja am Ende um Teilhabe und die Frage, das Beispiel von der Person, die in Rente gegangen ist, so wie verbringe ich meine Tage? Ja, vielleicht möchte ich mich einmal durch mein Bücherregal lesen, aber sehe ich andere Menschen, bin ich in Gemeinschaft, habe ich eine Struktur in meinem Tag oder sieht jeder Tag gleich aus? Gibt es einen Verein, in dem ich mich engagiere? Kann ich vielleicht mich um mögliche Enkelkinder kümmern? Und das sind ja alles Dinge, die jetzt kein klassischer Job sind, aber die Strukturen Teilhabe ermöglichen. Und das ist, glaube ich, die Sache, die wichtig ist, das Gefühl zu haben, ich habe einen Sinn in dieser Gesellschaft. Es ist nicht egal, dass es mich noch gibt, sondern ich habe hier eine Rolle.
Was würden Sie sagen, ist das denn in uns drin oder liegt es nicht einfach daran, dass wir permanent uns auch gegenseitig bewerten und einteilen in bestimmte Gruppen, sagen, du bitte, wenn du das so und so machst, bist du faul. Wenn ich das so und so mache, ich muss es mir ja auch selber erstmal erlauben, faul zu sein. Vielleicht will ich halt auch einfach nur auf der Couch liegen und Chips essen und eine sinnlose Serie gucken, nichts dabei lernen und am Ende alles bereuen. Das erlauben wir uns ja gar nicht mehr, weil wir ja permanent denken, so, das ist irgendetwas Falsches, Schlechtes oder jemand anderes.
Also auf Dauer würde ich das auch nicht empfehlen, auf der Couch liegen.
Ist auch ungesund, ja?
Ich glaube, das ist ungesund, genau. Da sind wir sicher gesundheitsbewusster geworden, körperbewusster geworden, ins Fitnessstudio gehen, ist auch wieder Arbeit, da ist schon was dran. Aber ich glaube schon, dass es eine, wie soll man sagen, anthropologische Konstante ist, dass wir was leisten wollen. Und das ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass wir es so weit gebracht haben. Und es ist wahrscheinlich auch eine anthropologische Konstante, dass wir uns aneinander messen und sagen, ach guck, das kann man im Sport, wird das ja immer sehr positiv gesehen, in der Wirtschaft, im Kapitalismus sieht man es dann wieder ein bisschen negativer. Aber mehr oder weniger hilft auch diese Form des sich Vergleichens, des Wettbewerbs zu sagen, ach, das kann ich doch besser oder will mal sehen, ob ich das nicht auch hinbekomme. Das ist eine Triebfeder, die wir nicht extra erfinden mussten, sondern die irgendwo in uns drinsteckt und die uns letztlich aufs Ganze gesehen auch gut bekommen ist als Gesellschaft.
Ich würde da bei einer Sache ein bisschen einhaken, und zwar die Frage, warum und wie messen wir uns mit anderen? Ich glaube, das Beispiel Sport ist da ganz interessant, weil Sie haben gerade das Fitnessstudio erwähnt und da macht ja jeder irgendwie so sein Ding und man überlegt sich, wie viel kann ich jetzt irgendwie benchpressen und weiß ich nicht was, wie viele Gewichte kann ich heben und trägt das dann vielleicht noch irgendwie in der App ein und schaut über die Smartwatch, wie viel habe ich trainiert und misst sich da aber ja so auf so einem ganz seltsamen Niveau miteinander, wo es irgendwie darum geht, sich selbst zu optimieren und besser zu sein als andere. Und ich glaube, das ist aber eine andere Form von, und eine schlechtere Form auch von Vergleich, als wenn man jetzt in einer Fußballmannschaft spielt und gegen ein anderes Team spielt, wo man ja auch sagt, wir schauen jetzt, wer besser spielt heute. Aber es findet statt in Gemeinschaft, es ist was, wo man sich auch austauscht. Das sehe ich als eine schönere Form von ja, Optimierung als dieses sehr Vereinzelte und sehr Individualisierte, wo man sich dann ja auch oft gar nicht unbedingt mit der Person misst, die neben einem am Gerät ist und vielleicht ähnlich groß ist, ähnlich viel wiegt und so weiter, sondern mit so Standards, die von außen an uns herangetragen werden und die zum Teil auch gar nicht erreichbar sind.
Mhm. Herr Kali, wie sind Sie? Sind wir von außen getrieben oder ist es dann doch in uns drin, zu handeln, aktiv zu sein, voranzukommen?
Also zu handeln auf jeden Fall. Auch das, was Herr Hank sagte, dieses Wettbewerbsmoment und sozusagen die Leistungsbereitschaft, da würde ich auch sagen, klar, natürlich, wir sind grundsätzlich handelnde Wesen. Deshalb ist das mit der Faulheit also eben nur in Maßen zu empfehlen und eben als Umschlagspunkt, um wieder ins Handeln zu kommen. Aber die Frage ist ja, was heißt hier leisten? Was sind die Kriterien dafür? Und sind wir bereit, sehr diverse Kriterien dafür, was etwas leisten, was Erfüllung bedeuten können, anzulegen? Sodass man eben sagen muss, ja, der ökonomische Erfolg ist genauso viel wert wie die häusliche Tätigkeit oder Care-Arbeit. Und da müssen wir dann einfach, glaube ich, wirklich liberal sein und die Diversität der verschiedenen Formen von, ich würde sagen, Muße akzeptieren und sagen, ja, es gibt ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, was Leute unter etwas leisten, sich verwirklichen, verstehen können. Und das ist auch gut so.
Und das ist dann Teil der Faulheit oder ist es dann, gibt es dann gar keine Faulheit mehr, weil wir ja immer irgendwie denken?
Nein, ich glaube, es gibt Faulheit immer und zwar in zwei Seiten. Das eine ist als die Kompensation für extremen Leistungsdruck und übersteigerte Arbeitsdynamiken, wo man einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, ich hänge mich jetzt vor den Fernseher. Das ist okay, aber da würde ich eben sagen, das ist nur die negative Seite. Und das bleibt eben bestimmt dadurch, dass man am nächsten Morgen wieder raus muss und wieder leisten und sozusagen in dem Hamsterrad drinsteckt. Das ist nur der Anfang zumindest von dem, was Faulheit auch sein kann, wo ich eben sagen würde, jetzt habe ich doch so viel Souveränität über meine Zeit, dass ich dann auch anfangen kann, jetzt mal was für mich zu tun. Dass ich jetzt mal anfangen kann, mir wirklich zu überlegen, was ich tun möchte, wo ich mich verwirkliche. Und dann würde ich sagen, auch da hat man Faulheit vielleicht am Anfang, aber dann wird es eben zu was anderem und nimmt eine andere Form an und wird zu diesen komplexen Teilhabetätigkeiten, die Frau Weber ja beschrieben hat.
Es gibt natürlich ein universales Medium, kann man sagen, für die, wie soll man sagen, gesellschaftliche Nützlichkeit von Arbeit und Leistung und das ist das Geld. Das sollte man zumindest nicht rauslassen, weil das Geld zeigt einfach doch, ob es anderen was wert ist, das, was ich leiste. Und insofern würde ich sagen, es ist eine humane Form der Vermittlung gesellschaftlicher Wertigkeit von Arbeit und man muss ja auch sagen, neben dem intrinsischen Wert der Arbeit, man freut sich ja eigentlich dann doch, wenn man was verdient und wenn man auch mehr dafür bekommt, weil es eben auch die Übersetzung von Anerkennung ist.
Aber das würde ja jetzt, so wie Sie sagen, heißen, dass die Menschen, die am meisten leisten, auch am meisten Geld kriegen. Und das stimmt ja nicht.
Nein, da haben Sie recht. So extrem steil wollte ich es wirklich auch nicht gesagt haben.
Genau, weil wir ja auch wissen, die Jobs, die wir wahnsinnig dringend brauchen, wir haben das ja in der Pandemie gesehen, ne? Diese systemrelevanten Jobs, das natürlich in Krankenhäusern, in der Pflege, in der Altenpflege, aber auch in Kitas, bei den MüllwerkerInnen und so weiter, dass das nicht unbedingt die Jobs sind, die am besten bezahlt werden, sondern dass das die Jobs sind, die wir am dringendsten brauchen. Und wo auch Menschen ja unfassbar viel leisten. Und wenn wir unsere Gesellschaft wirklich quasi so strukturieren würden, dass die Menschen, die am meisten leisten und vor allem auch am meisten für die Gesellschaft leisten, am besten bezahlt werden würden, würde, glaube ich, nochmal einiges anders aussehen.
Herr Hank, wie schätzen Sie es denn ein? Sie sind jetzt seit Jahrzehnten Wirtschaftsjournalist, haben schon die unterschiedlichsten Faulheitsdebatten miterlebt, unterschiedliche auch, ja, wie es auch der Wirtschaft besser oder schlechter ging, jetzt gemessen an Wachstum. Gerade ja, gibt es auch wieder eine Faulheitsdebatte, sei es die Gen Z, die als faul abgestempelt wird, also junge Menschen, Geflüchtete oder es heißt, wir müssen wieder mehr Wachstum produzieren, wir müssen alle mehr anpacken. Würden Sie auch sagen, das ist genau der Punkt, wir können uns eigentlich überhaupt keine Faulheit leisten?
auch da wäre ich nicht so steil, aber von der Tendenz her haben Sie recht. Ich mache diese Beschimpfung der Gen Z, das würde ich nicht mitmachen. Immer hat man schon gesagt, die nach uns kommen, die sind irgendwie fauler und apolitischer etc.
Das ist schon so, ne?
Das ist irgendwie immer so. Wir waren immer besser und die hinter uns, die haben es nicht mehr so drauf. Also das scheint ein Wiederholungspattern in der Geschichte zu sein. Aber von der Tendenz her ist es natürlich schon so, dass wir im Moment bei weitem unser Potenzial nicht ausschöpfen. Und das spiegelt sich in der Wachstumsschwäche, die Deutschland jetzt nach den letzten 2 Jahren ganz besonders hat. Und das liegt an sehr unterschiedlichen Gründen. Es liegt daran, dass wir nicht mehr innovativ genug sind, dass wir zu wenig investieren. Aber es liegt auch, und ohne moralischen Unterton, es liegt daran, dass wir zu wenig arbeiten. Also, oder dass wir jedenfalls mehr arbeiten könnten, wenn wir mehr Wohlstand wollen.
Aber was heißt zu wenig? Zu wenige Stunden, insgesamt zu wenige Menschen? Oder nur weil ich länger für etwas zur Verfügung stehe, heißt ja noch lange nicht, dass am Ende was Besseres bei rauskommt.
Naja, aber produktiver sind sie schon. Ja. Also wenn sie länger arbeiten, dann können sie irgendwie in kürzerer Zeit ein Auto bauen, um so einfache Vergleiche zu machen. Aber wir haben halt mehrere Probleme im Moment. Wir haben weniger Kinder, es kommen weniger nach. Wir sind kritisch gegenüber Einwanderern. Da gibt es gute Gründe dafür, aber gibt es schlechte Gründe auch dafür. Wir sollten eigentlich dankbar sein, dass mehr kommen. Und wir haben Arbeitszeitverkürzungen gleichzeitig. Und die arbeiten, haben mehr Macht zu sagen, ich brauche auch hier eine ordentliche Work-Life-Balance. Und das heißt nun eben, ich bin nur bereit, Teilzeit bis zu einem bestimmten Punkt zu leisten. Das sind alles Freiheitsentscheidungen, gegen die man nichts sagen kann. Aber sie sind zugleich der Grund für die Wachstumsschwäche. Nun kann man sagen, es geht uns schon gut genug, wir brauchen nicht mehr. Kann man sich alles entscheiden, man muss nur sehen, beides kann man nicht haben.
Aber was Sie gerade komplett ausblenden, sind ja die strukturellen Dinge dahinter. Sie haben gerade gesagt, wir schöpfen unser Potenzial nicht aus. Und ich frage mich, wer ist dieses Wir? Also sind das wirklich nur die ArbeitnehmerInnen oder ist es auch die Unternehmen, die nicht alle, ganz klar, aber wo viele auch immer noch sagen, Arbeitskräfte sind für uns ein Kostenfaktor, wir müssen die nicht weiterbilden, wir müssen da irgendwie nicht investieren, sondern wenn wir da sparen können, ist es gut. Digitalisierung brauchen wir eigentlich auch nicht so wirklich, das geht schon wieder weg. Also diese strukturellen Dinge, die werden mir da zu viel ausgeblendet, dass es immer die arbeitenden Menschen sind, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen, obwohl so viele Menschen wirklich erschöpft sind, versuchen irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und es einfach nicht funktioniert. Und dann ist es ja irgendwann kein individuelles Problem mehr von wegen, naja, die Leute schöpfen halt ihr Potenzial nicht aus oder arbeiten in Teilzeit, sondern sie arbeiten in Teilzeit, weil es eine Kita-Krise gibt und nicht genug Kinderbetreuung, weil wir in einer alternden Gesellschaft mehr zu pflegende Menschen haben. Und dann zu sagen, dass wir unser Potenzial nicht ausschöpfen und das nur auf die ArbeitnehmerInnen oder vor allem auf die ArbeitnehmerInnen zu schieben, finde ich sehr schwierig.
Ich habe das überhaupt nicht moralisierend, noch nicht psychologisierend gemeint, sondern strikt ökonomisch. Und strikt ökonomisch ist es einfach so. Und es ist auch im internationalen Vergleich, wenn man sich direkt anschaut im Stundenvergleich. Deutschland liegt bei 1600 Stunden in der Woche. Selbst Italien, die ja so im klassischen Klischee immer eher in mediterranen Muse und Faulheit verharren. Nein, die haben 1700 Stunden. Estland hat 1800 Stunden. Ich glaube gar nicht, dass man das machen muss, aber man muss sehen, da sind wir nicht führend und das trägt mit dazu bei, dass wir das Wachstumspotenzial, nicht das Leistungspotenzial, das wir haben könnten, nicht ausschöpfen.
Das Gefühl der Menschen, dass es finanziell nicht reicht, ist ja trotzdem da. Die Hälfte der Menschen in Deutschland hat nichts erspart. So, das heißt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, kann das zum Problem werden. Dass vor allem junge Menschen sich nicht mehr leisten können, irgendwo eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum soll ich mich jetzt noch mehr reinhängen? Und darauf gibt es aktuell keine wirkliche gesellschaftliche Antwort. Zumindest sehe ich keine.
Da kann ich mal einen Philosophen zitieren. André Rouge sagte, Freiheit ist eigentlich eine Art von Widerstand und die größte Form der Freiheit. Herr Keiling, wie ordnet der andere Philosoph das ein?
Ein Widerstand?
Ja, also die größte Form der Freiheit, indem ich mich allem verweigere, letztlich.
Ne? Ach so, ja, ich glaube, das stimmt nicht. Ich verstehe, wie gesagt, dieses Moment des Widerstandes, wenn man jetzt in einem System ist, das dazu auffordert, indem man sozusagen nichts anderes tun kann, als Widerstand zu leisten und zu unterbrechen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt gesellschaftlich an dem Punkt sind, sondern Es ist einfach eine Frage der Orientierung. Wo wollen wir hin? Was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig? Aber jetzt sozusagen radikale Arbeitsverweigerung und dieses Pathos der Negativität, des totalen Nichtstuns, das scheint mir ehrlich gesagt nicht so richtig angebracht. Wir müssen darüber nachdenken, was für Mußeformen es gibt, welche wir akzeptieren, welche wir vielleicht nicht so akzeptieren und wie man da eine diverse Kultur schaffen kann, die dann einfach das auch wieder mehr in unser kulturelles Leben reinholt. Da würde ich jetzt sagen, das hat nichts nur Negatives, keine Verweigerungshaltung.
Also wer faul ist, ist nicht unbedingt unsolidarisch und egoistisch.
Nee, im Gegenteil. Ich glaube, wir haben ja Orientierungsfragen. Also wir wissen ja oft nicht, was wir wollen und was unsere Präferenzen sind. Und unsere Präferenzen können sich auch radikal ändern. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Nullpunkte haben, in denen eben man einfach erstmal alles versucht beiseite zu schieben, Platz zu machen und sich eben einen Freiraum zu schaffen. Und dann hat man von da aus nochmal die Möglichkeit, was anderes anzufangen. Und da würde ich eben sagen, das ist genau der Kipppunkt, den Faulheit darstellt. Aus dem alten Handeln rauszukommen und dann dem, was man tut, nochmal eine neue Richtung zu geben. Aber da muss es dann eben auch hingehen.
Mhm. Faulheit als Kipppunkt. Frau Weber, wenn Sie jetzt mal auf sich gucken, Sie haben sehr viel gearbeitet, hatten auch schon einige ziemlich prestigeträchtige Positionen inne, zum Beispiel bei LinkedIn, hatten auch einen Burnout und so weiter. Wie leben Sie mit Ihrer Faulheit? Wie können Sie faul sein?
Ich kann sehr gut faul sein. Ich lebe sehr gut mit meiner Faulheit. Wir sind gute Freunde. Also mein Wochenende sah an einem der beiden Tage auch so aus, dass ich einfach 2 Folgen von einer Serie geguckt habe, weil ich Lust drauf hatte, ein bisschen spazieren gegangen bin, weil die Sonne geschienen hat, gut gegessen habe. Und ich finde das auch ganz wichtig, um die Batterien aufzuladen. Und ich merke bei mir auch, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, dass das mir nicht gut tut. Dass wenn ich die ganze Zeit nur arbeite, nur von Leuten umgeben bin, die ganze Zeit durchgetaktet bin, dass sich das auch darauf auswirkt, wie gut ich nachdenken kann, wie es mir geht, wie ich mich den Menschen um mich herum verhalte. Und ich würde mir wünschen, dass das eine Sache ist, die sich noch mehr Menschen nehmen können. Die Möglichkeit, einfach mal faul zu sein und nichts machen zu müssen und dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das ist dann ja oft die Sache, die kommt, dass man sich denkt, sollte ich jetzt hier wirklich auf dem Sofa sitzen oder müsste ich nicht eigentlich noch das Bad putzen?
Na, Herr Keiling, da macht Frau Weber vielleicht sogar ein bisschen wie einige Tiere in der Tierwelt. Sie haben ein ganzes Buch geschrieben über Faultiere und man denkt ja immer, die seien so schrecklich faul, aber das sind sie gar nicht, ne? Die teilen sich ihre Zeit schlauer ein?
Nee, ich glaube, die sind einfach sehr anders als Menschen. Also Die haben einen ganz eigenen Lebensraum, irgendwie in 30, 40 Meter Höhe da oben. Fressen die ganze Zeit Blätter, die fast keinen Nährwert haben und entsprechend langsam ist die Verdauung. Und das heißt, die tun nicht nichts, die haben ihre biologische Nische gefunden und sind in diesem Zusammenhang, sind an denen perfekt angepasst. Nur wir kommen halt mit unseren Vorstellungen, was man halt so tun sollte, sehen diese Tiere, die den ganzen Tag nur abhängen, und zwar literally abhängen. Und dann geht die Vorurteilsmaschine los. Und zwar interessanterweise, je kapitalistischer und je protestantischer, umso stärker. Das ist sozusagen die Kurzformel dieser Kulturgeschichte, die wir geschrieben haben. Und auch übrigens kolonial. Also weil Faultiere ja in Südamerika heimisch sind, kommen die Europäer da an und sagen, ha, da sieht man's ja. In Südamerika, die Heiden, die Eingeborenen, die können ja alle nichts, sie arbeiten nicht, die sind faul. So wie die Tiere. Es gibt so Darstellungen, und es ist kein Scherz, wo Faultiere mit so kleinen Teufelshörnchen rumlaufen und die Heiden eben zur Faulheit verführen, zum Müßiggang. Ja, also da sieht man einfach, wie stark unsere Vorurteile und unsere Kategorien sind, wie sie eben an einer bestimmten Epoche oder einer bestimmten kulturellen Ordnung hängen. Und wir können ja auch anders. Und ich glaube eigentlich, diese Renaissance des Faultiers in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt oder so, dass es positiv besetzt ist, finde ich eigentlich schön, weil es eben genau nochmal zum Umdenken zwingt.
Herr Hank, was meinen Sie als einer, der schon viele Faulheitsdebatten miterlebt und auch kommentiert hat? Wie wird sich das in Zukunft entwickeln, unser Verständnis von Faulheit?
Naja, also ich war mal bei einer Journalistenreise in Costa Rica und da waren auch alle ganz wild drauf, Faultiere zu sehen, aber die hängen da in ihren Bäumen und dann würde ich doch sagen, die Erfindung des aufrechten Gangs der Menschen hatte schon was für sich. Also dass es da Entscheidungen gab, was immer die Evolution sich dabei gedacht hat, aber wir haben schon den besseren Part erwischt und so wird es bleiben. Und wir haben zugleich aber, glaube ich, auch in der Balance zwischen sich rückziehen, Zugsmöglichkeiten zu schaffen und zugleich Leistungsmöglichkeiten unterschiedlicher Art. Wir haben ja vieles hier jetzt durchdiskutiert. Geht es uns schon, glaube ich, ordentlich gut. Also sind wir einigermaßen weit gekommen damit.
Däumchen drehen. Wie viel Faulheit brauchen wir? Hieß das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit mir Eva Röder und meinen Gästen Dr. Rainer Hank, Professor Dr. Tobias Keiling und Sarah Weber. Und manchmal kann man ja vielleicht auch, wir haben jetzt so viele kluge Menschen gehört in dieser Sendung, sich Weisheiten in einem Bilderbuch holen, in einem Kinderbuch, zum Beispiel bei Piggledy und Frederik. Und da sagt der Piggledy zum Frederik irgendwann, naja, vielleicht müssen wir, um richtig über Faulheit reden zu können, erstmal richtig faul sein. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das auch können. Ich danke sehr fürs Zuhören. Ich bin Eva Röder. Schönen Abend noch. Tschüss.